Glaubensgeschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, es ist für mich wieder mal eine große Freude, hier zu sein. Und wenn ich durch die Reihen schaue, sehe ich auch einige Gottesdienstbesucher, einige Gemeindeglieder, die aus dem Süden unseres Planeten kommen. Und dann sage ich nur Salam Aleikum. Ich komme selber aus Kasachstan und bin unter vielen Kasachen, Türken und auch Arabern groß geworden, kenne die Kultur, liebe die Kultur. Und jemand sagte zu mir, unsere Kultur ist sehr ähnlich. Und das ist eine Freude, das ist eine Bereicherung, wenn man in verschiedenen Kulturen zurechtkommt. Und da freue ich mich, heute euch zu sehen, heute bei euch sein zu dürfen. Ja, wo ich herkomme, habe ich ja schon gesagt, seit 1989 leben wir nun sind wir in die alten Bundesländer gezogen aus Kasachstan. Ich bin Sohn einer deutschen, russlanddeutschen Familie und dort in Westdeutschland bin ich groß geworden, bis ich dann Theologie studiert habe und nach dem Theologiestudium dann in die neuen Bundesländer gerufen worden bin, um hier den Dienst als Pastor verrichten zu dürfen. Ich möchte mit euch heute über das Thema Gottvertrauen versus Menschenlogik nachdenken. VS Menschenlogik. Gottvertrauen versus. Versus bedeutet im Lateinischen im Gegensatz zu Menschenlogik. Wenn wir durch die Stadt fahren, dann sehen wir dort den Nüschel stehen. Das Denkmal an Karl Marx. Und Karl Marx, da wird ja am 5. Mai dieses Jahres der 2006. Geburtstag von Karl Marx gedacht, der in Trier zur Welt gekommen ist. Und Karl Marx entwickelte ja seinen berühmten Text, seine Thesen von der Religion als Opium für das Volk. Für ihn ist die Religion nichts anderes als ein Ausdruck menschlichen Elends, zugleich auch ein Protest gegen dieses Elend. Marx bezieht sich in seinen Ausführungen auf den Philosophen Feuerbach, der Gott und die Religion als Menschenwerk herausgestellt hatte. Und mein Text zur Predigt, der stammt aus Jesaja 55, 8 bis 9. Hier heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher als die Erde ist, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Gottes Wort. Menschenlogik vs. Gottvertrauen. Ich möchte euch heute in die Geschichte, in eine alttestamentliche Geschichte entführen. Und diese alttestamentliche Geschichte, die finden wir in 1. Könige 17. 1. Könige 17, die Verse 1 und weiter. Ich weiß nicht, ob die Technik ein Bibelprogramm hat. Wenn ihr wollt, könnt ihr in den nächsten paar Minuten die Verse einspielen. Wenn ihr wollt, wenn es passt, wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. 1. Könige 17. Hier geht es um den König Ahab. Der König Ahab hat eine phönizische Königstochter Isabel geheiratet und lebte in der Zeit 871 bis 852 vor Christus. Also wir können sagen, so 2800 Jahre zurück hat der König Ahab gelebt. Er lebte im Nordreich von Israel. Und wie ich schon sagte, heiratete die phönizische Tochter und Sie lebten nun und haben das Volk Israel weiter von Gott entführt. Wenn wir uns die Geschichte des Volkes Israels anschauen, dann stellen wir etwas Interessantes fest. Nah bei Gott, und da kommt ein König, der zweite, der dritte, und dann gibt es einen heftigen Abfall. Und dann kommt ein reformatorischer König, und dann geht es wieder zurück zu Gott, und dann gibt es wieder einen anderen König oder mehrere Könige, und da gibt es einen Abfall. Und so sehen wir dieses Auf und Ab bei dem Volk Israel immer wieder. Geschichte ist gut zu betrachten. Und dann schaue ich in unser Leben hinein. Und was stelle ich in unserem Leben fest? Ich kommentiere das jetzt nicht. Nur für uns zur Info, wir sind sehr oft nicht weit weg entfernt. Deshalb möge Gott uns auf unserem Glaubensweg segnen, dass wir diese Auf und Abs, die es auch in unserem Leben gibt, dass die nicht zu tief sind, dass wir nicht zu tief und nicht zu weit von Gott abfallen, sondern wenn, dann ganz schnell wieder zurückkommen. Und nun zu 1. Könige 17, und da möchte ich mit euch die Verse 1 bis 9 lesen. Ich habe meine schöne Luther-Übersetzung dabei. Und ich möchte euch einladen, dass wir diesen Text mit ganz, ganz frischem Auge lesen. Wer kennt von euch die Geschichte? Ja, meldet euch, traut euch. Gut. Und ihr tut jetzt so, als ob ihr die Geschichte noch nie gelesen habt, okay? Wir lesen sie jetzt mit einem ganz frischen Auge, als ob wir die Geschichte noch nie gelesen haben. Und es sprach Elia, der Tischbieter, aus Tischbone und Gilead zu Ahab, zu dem König. Elia war ein Prophet. So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, zu dem Propheten. Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Mach dich auf und geh nach Sarpat, das bei Sidon liegt, und bleib dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorgen soll. Bis dahin erstmal. Wir werden dann noch später zu diesem Text zurückkehren, deshalb, falls ihr eure Bibeln aufhabt oder Bibel-Apps, noch nicht zuschlagen. Wir sehen hier also eine interessante Geschichte, die dem Propheten Elia geschieht. Elia bekommt von Gott den Auftrag: Geh zu dem König und rede gegen ihn. Warum? Na, weil der sich so weit von Gott entfernt hat, dass das ganze Volk mit ihm geht und er verführt das Volk. Deshalb geh hin und sage: Es wird die nächste Zeit weder Tau noch Regen kommen. Es ist eine Gerichtsbotschaft. Eine Gerichtsbotschaft Gottes. Und ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn Gott sich zu euch wenden würde und sagen würde: Geht zu eurem Pastor und verkündige ihm eine Gerichtsbotschaft von mir. Geh zu deinem Arbeitgeber und sage ihm, er wird weder Aufträge noch Geld bekommen, noch Rückzahlungen, weil er so oder so gehandelt hat. Ich glaube, wir würden dann ganz schön in Schwitzen kommen, nicht wahr? Wenn ich zu meinem Chef gehen müsste, Wenn ich zu meinem Vorgesetzten, zu meinem Vermieter gehen müsste, wer auch immer, der von der Position höher ist als ich. Dazu bedarf es Mut, dazu bedarf es Taktgefühl, Glaube, Überzeugungskraft. Und Elia tut es. Er geht hin und verkündigt es. Ich kann mir vorstellen, dass nachdem Elia das verkündigt hat, dass er zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt wurde. Na, erstmal bei dem König und bei dem Königshof. Später, als es wirklich 3 Jahre lang nicht geregnet hat, dann nicht nur bei dem König, sondern auch in dem ganzen Land, bei der ganzen Bevölkerung, dass sie gesagt, dass der König es schafft, Elia als den Schuldigen darzustellen, er hätte einen Fluch ausgesprochen und nicht der König ist schuld. Und dass die ganze Bevölkerung dann super sauer auf Elia ist und ihn dann sucht. Ich kann es mir vorstellen. Aber wir gehen weiter. Gott, Vertrauen, vs. Menschen, Logik. Gott sagt zu Elia, ich sorge für einen Fluchtplan für dich. Und wie sieht der Fluchtplan aus? Mach dich auf an den Bach Krit. Was ist bitteschön ein Bach im Gegensatz zu einem ordentlichen Fluss? Elia hat gerade eine Gerichtsbotschaft ausgesprochen. Er hat gerade dem König mitgeteilt, es soll kein Regen geben. Was wird bitteschön als erstes an Wasser verlieren? Ein Fluss oder ein Bach? Natürlich wird ein Bach an Wasser verlieren. Deshalb als erstes, wenn ich von Gott einen Fluchtplan bekommen würde und Gott mir sagen würde, setz dich an einen Bach und ich werde dich versorgen, dann würde ich als erstes fragen, lieber Gott, habe ich dich richtig verstanden? Wir haben die Chemnitz, sie trägt ordentlich Wasser, die führt ordentlich Wasser. Und du sagst zu mir, ich soll an eine Rinnsal gehen. Wo ist die Logik, lieber Gott? Aber Elia tut, was Gott ihm sagt. Vers 5 und 6 ist die nächste Herausforderung. Wer soll bitteschön Elia versorgen? Na, was hat der Text gesagt? Ich habe den Raben befohlen. Die Raben werden dich versorgen morgens und abends. Da ist schon die zweite Herausforderung für mich. Die erste, Bach. Die zweite, Raben. Wer kennt die Genetik der Raben von uns? Was ist der Rabe für ein Vogel? Er klaut. Was ist der Rabe bitteschön für ein Vogel? Sehr schöner Vogel. Ganz schlau. Ja, ganz schlauer Vogel. Na bitte. Ganz. Es ist ein Raubvogel. Was ist der Rabe noch für ein Vogel? Wie ist der programmiert? Wir kennen doch die Märchen von den Raben und dem Fuchs, der unten steht und dem Raben auffordert und sagt, gib mir ein bisschen von dem Käse. Ein Rabe ist so programmiert, er gibt nie was weg. Ein Rabe gibt nie ab. Ein Rabe nimmt, aber er gibt nie ab. Und nun sagt Gott zu Elia, ich, die Raben, werden dich versorgen wie? Luftpost. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal beim DPD, beim Postdienst oder bei Pizzadienst gearbeitet hat. Heutzutage ist ja das größte Problem Manpower. Heutzutage hat man wenig Mitarbeiter. Deshalb versucht man, die wenigen Mitarbeiter, die es gibt, irgendwie zu ersetzen oder die fehlenden Mitarbeiter zu ersetzen durch Technik. Und so versucht man oder testet DPD, DHL, Hermes mit Drohnen ihre Pakete loszuwerden. Und so ist die Überlegung schon, dann so die Drohnen zu programmieren, dass sie bei dir auf dem Balkon dein Paket abgeben und weiterfliegen, damit der Postbote nicht dreimal dir dein Paket anschleppen muss. Genau das Gleiche versuchen auch die Pizzadienste und die Dönerdienste. Sie ihnen fehlen die Mitarbeiter oder die Mitarbeiter, die da sind, kosten sehr viel Geld. Deshalb versucht man das heute mit Drohnen auszutesten. Funktioniert zwar noch nicht, aber es sind die Versuche da. Was macht Gott? Befiehlt den Raben und die Raben spielen die Drohnen. Ganz einfach. An dieser Stelle sehe ich wieder das Vertrauen von Elia. Elia sitzt da, bekommt von Gott diese zwei Befehle und sagt, das Wasser, das bald austrocknen wird, ist ja logisch, und die Drohnen, die Raben, die auch ganz anders programmiert sind. Und Elia, was tut er? Er geht. Gott Vertrauen vs. Menschenlogik. Und dann lesen wir weiter. Vers 8 und 9. Darf ich bitten, das auch einmal einzublenden? Das haben wir gerade schon gelesen. Da kam das Wort. Er ist also am Bach, das Wasser vertrocknet. Und dann kommt ein weiterer Auftrag. Vers 8 und 9. Mach dich auf und geh nach Sarpat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. An dieser Stelle befindet sich Elia auf der Höhe seines Gottvertrauens, seines Glaubens. Wir dürfen etwas nicht vergessen. Wo befindet sich Elia? Wo befindet sich Elia? Ganz laut, traut euch. Er befindet sich auf der Flucht, im Versteck. Er hat sich versteckt. Und wie ich schon in der Einleitung gesagt habe, der König sucht nach ihm, das ganze Königshaus sucht nach ihm und auch die Menschen suchen schon nach ihm. Und nun sagt Gott zu ihm, mach dich auf und geh nach Sarpat. Wo liegt Sarpat? Ganz einfach. Stellen wir uns das Land vor. Elia befindet sich da. Und ganz im Norden liegt Sarpat, das Nachbarland. Elia muss 160 Kilometer zu Fuß durch ein Land gehen, in dem man nach ihm wie nach einer Stecknadel sucht. Und an dieser Stelle könnte ich mir spätestens dann vorstellen, dass Elia fragt und sagt, lieber Gott, was? Ich meine, das mit dem Bach, das mit den Raben, verstehe ich. Aber jetzt verlangst du von mir, das wäre so ähnlich, als wenn Biden zu Präsidenten Zelensky sagen würde, du musst jetzt zu Fuß auf die Krim gehen und auf der Krim deine Wohnung besuchen. Das wäre so ähnlich, ein Selbstmordkommando. Das ist das Erste. Geh nach Sarpat. Und das Zweite ist, das Land Sarpat, das ist die Stadt, aus der Isabel herkommt, da wo ihr Vater immer noch König ist. Lieber Gott, habe ich dich richtig verstanden? Erstens, 160 Kilometer durch mein eigenes Land, vielleicht schaffe ich das ja noch, aber dann muss ich in die Heimatstadt von Isabel gehen, die dafür gesorgt hat, dass unser Volk so weit von dir abgefallen ist, die unseren König so weit verführt hat. Und ihr Vater herrscht dort immer noch. Verstehe ich dich richtig, was du von mir verlangst? Du verlangst von mir, dass ich in die Höhle des Löwen gehe? Was wir hier sehen, ist der blinde Glaube des Elias. Vertraue dem Wort Gottes. Gottes Verheißung, Gottes Führung und Gottes Ausweg. Vers 10. Und er machte sich auf und ging nach Sarpat. Was hätte ich getan? Was hättest du getan? Passiert es uns nicht oft, dass wir mit unseren, wisst ihr, wie viel Prozent unseres Gehirns wir nutzen? 8 bis 10%. Wir haben 100%, aber 8 bis 10 nutzen wir. Passiert es uns nicht auch manchmal, dass wir mit unseren 10% Gehirn versuchen, Gott zu verstehen und versuchen, Gott uns deutlich und klar zu machen? Und das ist auch das Thema meiner Predigt. Gott vertrauen vs. Menschenlogik. Ich verstehe Gott sehr oft nicht. Aber das muss ich auch nicht, denn ich kann glauben und ich kann vertrauen. Wo muss Elia hingehen? Nach Sarpat zu einer Witwe. Und Elia tut es auch. Er geht nach Sarpat zu einer Witwe. Derjenige, der Gott treu ist, wird im Glauben wachsen. Deshalb weiche nicht aus. Weiche nicht von dem Weg Gottes aus. Wisst ihr, liebe Geschwister, manchmal hören wir uns Glaubenserfahrungen der anderen an und kriegen Tränen in den Augen. Sitzen da und wünschen uns auch, solche Erfahrungen zu machen. Kennt ihr das? Ja oder nein? Ja. Und wenn ich manchmal hier vorne stehe und Erfahrungen berichte, dann sehe ich, wie bei dem einen oder anderen die Augen nass werden. Es ist ja auch gut so. Und dann sind die Menschen selbst dran, Erfahrungen zu machen. Dann bin ich selbst dran, mal im Glauben weiterzugehen, im Glauben zu wachsen. Und plötzlich merke ich, wie ich anfange zu straucheln. Lieber Gott, ist das wirklich dein Wille? Lieber Gott, soll ich das wirklich tun? Lieber Gott, hast du das wirklich so gemeint? Lieber Gott, habe ich dein Wort wirklich so verstanden? Und Gott sagt, alles wird vergehen, aber mein Wort bleibt bestehen. Natürlich habe ich das so gemeint. Und dann merke ich, wie wir anfangen zu straucheln, weil wir Angst haben, unsere Komfortzone zu verlassen. Weil wir Angst haben, unsere Gewohnheit aufzugeben. Weil wir Angst haben, von unseren Freunden, vielleicht auch Familienmitgliedern, blöd oder dumm angeschaut zu werden. Wieso? Ich will doch die Erfahrungen machen. Ja, dann mach sie. Ich bin mit dir, sagt der Herr. Und was tue ich? Vielleicht habe ich dein Wort falsch verstanden. Lieber Gott, mach's mit jemand anders. Und Gott steht dann da und sagt, okay, dann wird der andere im Glauben wachsen, du nicht. Wir gehen weiter. Wenn wir also treu in kleinen Dingen sind, in kleinen, dann werden wir auch in großen treu sein. Wenn wir in kleinen Dingen uns Gott ausliefern, dann wird Gott uns auch in großen Dingen zur Seite stehen. Und ich habe einige Punkte. Wie geht es uns mit unserem Zehnten? Sind wir treu in unseren 10%, was Gott sagt, gib es mir? Oder fangen wir da an, auch zu straucheln und zu sagen, naja, bevor ich dir 10 gebe, gebe ich dir lieber weniger? Wie sieht es aus mit unseren Diensten in der Gemeinde? Es wurde vor einigen Minuten gefragt, wer wäre bereit, die Kinder zu betreuen während des Frühstücks hier, Frühbranches. Und dann frage ich mich nur, Herr, wir haben Gaben und Fähigkeiten. Und was machen wir damit? Ah, lass mal die anderen. Ich frage immer meine ausländischen Freunde, wie ist es richtig? Lass mir arbeiten oder lass mich arbeiten oder lass mir arbeiten? Wie ist es richtig? Lass die anderen arbeiten. Wir lachen darüber, aber wie oft sehe ich das in der Gemeinde? Sobald es darum geht, irgendwas zu tun, wir haben ja alle zu tun. Natürlich, jeder hat zu tun. Möchte ich Erfahrungen machen, dann muss ich mich einsetzen. Möchte ich Gott erleben, dann muss ich was tun. Elia ist zu der Frau gekommen und jetzt redet er zu dieser Frau und ich bitte, die Verse 10 bis 14 einzublenden. Er machte sich auf nach Sarpat. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe. Sie las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, das ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bring mir auch einen Bissen Brot mit. Sie sprach, so wahr der Herr dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl und im Topf ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht. Geh hin und mach's, wie du gesagt hast, doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir es heraus, dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr dein Gott, der Gott Israels. Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und das Öl im Krug soll nicht mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen lassen wird auf Erden. Was macht Elia an dieser Stelle? Ich meine, das, was wir gerade gelesen haben, das tut doch weh. So verhält sich doch ein Gast nicht, oder? Er ist zu Gast bei ihr und dann fängt er an zu bestimmen, was er alles bekommen muss, bevor sie und ihr Sohn die Versorgung haben. In den arabischen und muslimischen Ländern ist das anders. Da wird alles erst dem Gast gegeben und dann der Familie. In unserer Kultur sagt man, nee, ich muss für meine Familie sorgen, alle anderen später. Und nun kommt Elia und sagt, gib mir was zu essen. Elia hat eine dreifache Botschaft an die Frau. Erstens, Gott hat ein Verlangen. Zweitens, Gott hat ein Vorrecht. Und drittens, Gott hat ein Versprechen. Schauen wir uns diese drei V's einmal etwas genauer an. Gott hat ein Verlangen. Elia sagt, gib mir einen Bissen von dem Stück, was du backst. Elia verlangt nicht alles, er sagt nur ein Bissen. Vielleicht sind das 10%, vielleicht sind das 20%, ich weiß es nicht. Aber Gott hat ein Verlangen auch uns gegenüber und sagt, gib mir einen Teil von dem, was du hast. Und du wirst sehen, die Himmelsfenster werden geöffnet sein, Malachi 3. Und ich werde dich mit Segen beschütten. Du wirst von meinem Segen dich nicht mehr retten können. Gott vertrauen, VS Menschenlogik. Gott wollte der Witwe zeigen, dass nicht Gott von ihr abhängig ist, sondern sie von Gott. Dass Gott sagt, was in deiner Hand ist, das lass los. Erst wenn deine Hand leer ist, kann sie wieder neu befüllt werden. Lass also los. Gott hat ein Verlangen. Das zweite V, Gott hat ein Vorrecht. Elia sagt, mach zuerst mir etwas zu essen und dann für dich. Wir sagen dazu egoistisch. Manchmal hat Gott ein Verlangen. Und wir lesen in Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Jesus first, gibt es im Englischen einen Ausdruck. Gott zuerst, alles andere später. Nicht ich bin im Mittelpunkt, sondern Gott ist immer noch im Mittelpunkt. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir in unserer egoistischen Gesellschaft stellen uns erst in den Mittelpunkt, meine Familie und den Rest darum. Aber Gott sagt, sorry, die Welt dreht sich anders. Es dreht sich um die Sonne, nicht die Sonne um uns. Drittens, Gott hat ein Versprechen. Das, was wir hier lesen, das Versprechen, das Mehl soll in deinem Topf nicht verzehrt werden. Ihr Lieben, ist doch ein Märchen, oder? Das hört sich doch nach einem Märchen an. Ich meine, die Frau, die ist ja auch nicht dumm. Und sie wird ja gesehen haben, wenn ich etwas entnehme, dann muss jemand kommen und es befüllen. Und meistens bin ich das, die Frau, die dafür sorgt, dass das wieder aufgefüllt wird. Und an dieser Stelle geht es für diese Frau nicht um ein Märchen, es geht für sie um das reine Überleben. Es steht ein wildfremder Mann, der nichts mit ihren Göttern zu tun hat und verspricht ihr etwas, wovon sie noch nie etwas gehört hat. Und für sie geht es darum, glaube ich diesem fremden Mann oder glaube ich nicht? Gehe ich auf seine Worte ein oder schalte ich meine Ratio ein? Schalte ich meine Logik ein? Was mache ich? Gott vertrauen vs. Menschenlogik. Ich meine, was hätte die Frau machen können? Ich nenne euch ein paar. Sie hätte sagen können, warten wir erst mal ab. Du hast genug Ansammlungen, lieber Elia. Das dauert, bis das alles aufgebraucht ist. Das dauert. Warten wir ab. Du hast bei mir eine Möglichkeit zu schlafen, schauen wir mal. Zweitens, sie hätte sagen können, ich gehe da zu einer Gemeinde und ich rufe jetzt mal den ganzen Gemeinderat zusammen und die sollen mir mal sagen, was ich tun soll. Würden wir doch auch so machen, oder? Pastor anrufen, Gemeinderat zusammen, liebe Brüder, liebe Schwester, helft mir, was soll ich machen? Oder sie hätte sagen können, gab es schon mal so eine Geschichte in der Vergangenheit? Und sie hätte die ganzen Bücher wälzen können, um mal nachzuschauen, ob sowas schon mal in der Vergangenheit war. Gab's nicht. Was nun? Ihr Lieben, die Frau bei ihr ging es um das reine Überleben. Und ich sehe hier sehr viele Frauen. Wenn ihr die Versorgerinnen eurer Kinder wärt und ihr wirklich nichts mehr zu essen hättet, als nur das bisschen, wie es hier beschrieben ist, und dann ein wildfremder Mann bei euch in der Tür steht und sagt, gib mir zu essen. Und du wirst sehen, dein Öl und dein Mehl wird nicht zu Ende gehen. Was würdet ihr, liebe Schwestern, tun? Gut, dass ihr schweigt. Ich würde auch schweigen. Vers 16, und sie ging hin und tat, wie Elia sagte. Und er aß, sie auch, und ihr Sohn Tag um Tag. Was haben Elia und die Frau gemeinsam? Sie sind Täter des Wortes Gottes und nicht Hörer. Gott sagt, sie tun. Gott sagt, sie setzen das um. Gott vertrauen vs. Menschenlogik. In einer großen Hungersnot gab Gott drei Menschen täglich Brot. Sie spürten seine Segenshände, der Rest im Topf ging nie zu Ende. Eine geistliche Wahrheit, Oswald Chambers hat gesagt, eine geistliche Wahrheit können wir nur durch Erfahrung prüfen. Erfahrung. Ich kann mir vorstellen, dass jeder von uns schon die eine oder andere Erfahrung gemacht hat. Deshalb lade ich uns ein, teilt die Erfahrungen, redet von euren Höhepunkten, redet von euren Niederlagen. Wir haben Möglichkeiten, es am Tisch zu tun, wir haben Möglichkeiten, von hier vorne es zu tun. Warum? Es wachsen neue Generationen nach. Und diese neue Generationen müssen hören, meine Erfahrungen sind nicht zum ersten Mal, es gab XY, es gab Schwester, es gab Bruder, die sowas Ähnliches durchlebt haben. Und wenn wir diese Erfahrungen weiterteilen, dann können wir wachsen. Deshalb lasst uns unsere Erfahrungen teilen. Gott vertrauen vs. Menschenlogik. Und ich glaube, das, was wir heute in dieser Geschichte gelesen haben, das wird jeder kennenlernen in seinem Leben, wenn er mit Gott geht, wenn er oder sie sich auf Gott verlassen. Viele von uns möchten Glaubenserfahrungen haben, ja. Aber wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen, sehen wir, dass auch diese dreifache V-Botschaft auch uns heute gilt. Gott hat ein Verlangen. Gott hat ein Vorrecht und Gott hat auch ein Versprechen. Gott hat also immer ein Versprechen für uns. Und wenn wir, wie die Witwe und wie der Elia, bereit sind, uns in diesem Sprung des Glaubens zu wagen, dann werden wir auch erleben, wie Gott sein Wort hält, wie Gott sein Versprechen einhält und wie Gott uns führt. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr, sondern so viel höher der Himmel ist als die Erde, so sind auch meine Gedanken höher als eure und meine als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Amen.